Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans zu einer neuen Folge, mal wieder nach einem Monaco Grand Prix im Jahre 2026. Und ja, Tennisfans und Formel 1 Fans haben das selber erlebt, nämlich einen schönen Grand Slam. Der eine war bitter nötig bzw. lang erwartet und der andere hat uns, glaube ich, alle überrascht, dass das jetzt so früh passiert ist und somit auch ein Rekord gebrochen wurde. Dazu kommen wir natürlich noch im Verlaufe der heutigen Folge und steigen erstmal ein mit unserer berühmt-berüchtigten Frage, Marc. Wie hast du das Ganze verfolgt? Ich weiß es ja schon.
Ja, ich hab's ja halt in unserer kleinen Vorbesprechung schon erwähnt. Ich habe tatsächlich das Qualifying auf einem Festival-Campingplatz am Handy erlebt, weil, also ich meine, klar, gibt natürlich coolere Sachen, wie man Monaco gucken kann, und von den freien Trainings habe ich dann auch immer nur Zusammenfassungen und so nachträglich mitbekommen, leider. Aber genau, fürs Qualifying habe ich mir das nicht nehmen lassen, das live zu schauen. Und weil ich auf der Heimfahrt war und das Rennen dann doch zu Hause genießen wollte, habe ich das Rennen, ich glaube, mit so eine Stunde Verzögerung oder so geschaut. Also ich weiß, als ich die Übertragung angeschaltet habe, von Start quasi, war sie noch live bei F1 TV, aber man kann dann trotzdem schon von Beginn an schauen. Das heißt, ich habe mich nicht spoilern lassen und habe dann einfach das Ergebnis irgendwie 1-2 Stunden nach jedem anderen gehabt, ja. Weil ich die Vorberichte schon auch noch dann alle geguckt habe. Aber ich bin ja eigentlich sehr großer Monaco-Wochenende-Fan. Ich mag das Ganze drumherum. So war früher auch immer mein Lieblingswochenende bei der Formel 1. Aber ja, diesmal konnte ich leider nicht ganz so viel davon sehen. Aber wie viel hast du denn mitgenommen?
Also ich habe Qualifying und Rennen live geguckt, das Ganze. Ja, der Sonntag war natürlich dann sehr, sehr lang, ne? Durch die roten Flaggen, Safety Car, ist es dann doch ein bisschen später geworden als vermutet, hat aber Spaß gemacht, auch wenn natürlich Monaco immer so das Thema ist, ne, wie spannend sind die Rennen, wie viel Überholmanöver gibt's da wirklich, aber ich glaube so, ab ersten Safety Car Phase wurden wir für alles entschädigt und haben wirklich jede Menge Themen, die dann wieder passiert sind, und so gesehen, das Drumherum, Monaco ist da eh immer ein Highlight, ja, und deswegen finde ich schon, kann man sagen, dass Monaco da auf jeden Fall in den Rennkalender gehört, weil das schon alles was Besonderes ist. Es waren ja wieder einige Stars auch vor Ort, da hast du wahrscheinlich dann auch eine Menge mitbekommen. Von daher, das treibt die Laune natürlich nochmal in die Höhe und die ganze Vorfreude. Ich denke, wir gehen direkt rein in unsere sportliche Analyse. Und ja, ich habe es ja schon angedeutet mit dem jüngsten Grand Slam der Formel 1 Geschichte, Kimi Antonelli, der Sieger von Monaco. Und ja, so langsam muss man sagen, der Top-WM-Favorit.
Ja, also ich meine, er hat jetzt wirklich über die letzten Rennen bewiesen, dass das for real ist. Also wirklich auf den verschiedensten Rennstrecken. Wenn Mercedes als Favorit ins Wochenende geht, aber auch wenn Mercedes oder gerade auch George Russell dann am Struggeln sind, geht er am Ende immer mit einem Sieg aus dem Wochenende. Mhm. Also wirklich, es ist wirklich, ich bin beeindruckt, dass er wirklich so ready schon ist. Und ja, also das ist jetzt sein 5. Sieg in Folge. Das muss man sich mal überlegen. Also es sind seine ersten 5 Siege, aber halt auch direkt 5 in Folge, das ist schon...
Jetzt muss ich überlegen, wie viele Siege hat denn Russell überhaupt in seiner Karriere? 8 oder so?
Uff, da fragst
du
mich jetzt was.
Dann hat Antonelli ihn ja fast eingeholt, ne? Also wenn man das jetzt mal so sieht, ist das halt auch sehr, sehr krass. Natürlich, ne, der Mercedes war jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt das regelmäßige Gewinnerauto, von daher wollen da Russell auch nicht kleinreden die letzten Jahre, aber wenn man das so sieht, Antonellis zweite Saison, ein Riesending ist das, was wir da aktuell sehen. Und ja, für mich, ich sehe ja auch den Abstand in der Wertung, und wenn ich sehe, dass Mercedes so eigentlich das dominierende Team ist und dann Antonelli auch nicht allzu viele Punkte verlieren wird, wenn er ganz normal fährt, keine technischen Probleme hat oder anderes, dann wird das ganz, ganz schwer für einen George Russell oder auch einen Lewis Hamilton, der jetzt Zweiter in der Fahrer-WM ist, aufzuholen.
Ja, ja, tatsächlich. Ich habe gerade nochmal geschaut. George Russell hat nur einen Sieg mehr als Antonelli. Ja, also George Russell steht auf die Karriere gesehen bei 6 Siegen. Mhm. Ja, also schon krass, wie schnell das bei Antonelli jetzt ging. Ja, aber also der hatte wirklich ja ein flawless Wochenende. Also, wie du auch gesagt hast, Grand Slam. Und das, obwohl ja in dem Wochenende, zumindest so im Vorfeld, glaube ich, eher so Ferrari und vor allem Charles Leclerc als Favorit galt. Ja, ja, krass. Also kann ich wirklich nur meinen Respekt aussprechen. Er hat sich also wirklich, er hat nichts falsch gemacht am ganzen Wochenende. Auch die Starts, die so seine einzige Schwäche waren diese Saison. Ne? Also das stimmt, ist ja, ja so ein bisschen das, wo man noch eine Schwachstelle ausmachen konnte aktuell. Die waren super. Also am Anfang hatte er natürlich ein bisschen Glück jetzt auch, weil, also der Start war trotzdem gut, aber wenn P2 natürlich quasi gar nicht startet und P3 in Monaco, also von P3 aus anzugreifen, wenn der Erstplatzierte gegen den Zweiten nicht mal verteidigen muss, also klar, damit war es dann Geschichte, weil der auf P4 startet, muss ja auch ein bisschen um Max drumherum fahren und so, also im Prinzip hat ihn das, den ersten Start, ja, der war ein bisschen geschenkt, aber war trotzdem ein guter Start. Und aber er musste es das ganze Jahr dann nochmal wiederholen.
Das und plus fliegende Starts, ne? Das
genau, wollte gerade sagen. Ja. Die fliegenden Starts natürlich auch nicht leicht, wie man ja gesehen hat bei Charles Leclerc. Ja, also deswegen, also auch die Schwachstelle scheint er jetzt langsam auszubügeln. Das einzige, also wirklich das einzige ganz, ganz klitzekleine Haar in der Suppe, war, dass er beim zweiten Standing Start, also als Lewis Hamilton dann auf der 2 gestartet ist und Antonelli auf der 1, da war er so vorsichtig, dass er nicht über seine Gridbox geht, dass er da, ich glaube, einen Meter Platz gelassen hat oder so.
Stimmt, ja, er war.
Und also das ist zurück. Ja, ne, und sonst sieht man ja immer, die haben ja diese gelbe Linie auch so zum für sich selbst als optische Hilfe, und sonst sieht man die immer so am vordersten Rand der gelben Linie oder sogar vor der gelben Linie ein bisschen stehen, was auch noch erlaubt ist, solange sie in der Gridbox sind, weil die gelbe Linie ist nicht das, was zählt, sondern die Gridbox. Und der Antonelli, der hat da gefühlt einen Meter Platz gelassen, wo ich auch so dachte.
Sehr vorsichtig, ja.
Ja, das Auto. Ja, ne? Also das Auto jetzt noch 50 Zentimeter nach vorne rollen lassen, so. Also man muss ja nicht auf den letzten Zentimeter stehen, wie Max Verstappen das oft tut, aber also das war vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, aber ich meine, es hat geklappt so.
Ja, es ist gut von gegangen. Daher, also von daher ja, kann man ihm nur gratulieren. Und ja, was George Russell angeht, klar. Natürlich Pech auch so ein bisschen gehabt mit der Strafe, aber muss auch erstmal sagen, Quali Platz 6, knapp 4 Zehntel hinter Antonelli, das ist ja dann auch, hat er verbockt.
Ja, also klar, ne? In Monaco steht's und fällt's mit der Quali, und wenn du da halt Sechster wirst, da kannst du niemandem die Schuld für geben, außer dir selbst. Ja. Und ja, gut, ab da. Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob er so ein bisschen nach vorne kommt, ne? Der Undercut gegen Hatcher hat funktioniert, meine ich, ne? Max Verstappen ist am Anfang ja schon direkt raus gewesen. Es waren quasi 2 Plätze, die er dadurch bekommen hat. Ich glaube, gegen Piastri hatte er aber strategisch dann das Nachsehen, der hätte ja wieder einen verloren gehabt, aber er hätte so ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben können, aber hat dann. Jetzt muss ich überlegen, er hatte die Strafe auch für Speeding in the Pit Lane, oder?
Genau.
Hat er die Strafe?
Dann war noch das Problem bei Russell mit dem Absitzen der Strafe, weil man ja, glaube ich, bestraft hat, dass er die Strafe nicht abgesessen hat. Als er allerdings an der Box war, sind ja alle durch die Boxengasse gefahren und angeblich soll die Regel ja so sein, dass wenn alle durch die Boxengasse geleitet werden, dass du dann deine Strafe nicht absitzen darfst. Allerdings wurde er dann dafür bestraft, dass er die Strafe nicht abgesessen hat. Das hat bei mir so ein bisschen für Verwirrung gesorgt und ich würde mal vermuten, dass die Regel vielleicht geändert oder angepasst war oder es war noch was anderes. Bin ich auch nicht ganz so durchgeblickt, ehrlich gesagt.
Also ich glaube, dass du Durchfahrtsstrafe dann nicht absitzen darfst und auch...
Gut, das ist ja klar, das ist ja dann Nachteil.
Und genau, und auch nicht während dem Safety Car an sich, aber wenn du einen Stop machst, also wenn du darfst auch nicht quasi keinen Stop machen und so irgendwie die Strafe, aber wenn du halt einen regulären Stop machst, glaube ich, dann musst du sie immer absitzen. Also ich glaube, das ist schon die Regel, dass er sie einfach hätte absitzen müssen.
Wobei du ja trotzdem einen Vorteil hast, wenn du sie absitzt, während die anderen durch die Boxengasse geleitet werden. Du hast ja weniger Zeitverlust, weil das Tempo der anderen Fahrer wesentlich geringer ist, als würden die normale Strecke fahren.
Ja gut, aber
war ja Safety Car. Das war jetzt von mir natürlich ein Denkfehler. Ja.
Ja, und auch wenn nicht das Safety Car wäre, weil in die Box fährst du ja sowieso und genau, und ja, weil alle durch die Box oder ein Standziehkart ist ja ein Safety Car, genau. Mhm. Deswegen, also es macht schon Sinn, er hätte die Strafe absitzen müssen.
Und das war halt angeblich eine Regel, die es noch gab, wahrscheinlich letztes Jahr oder so, dass man in diesem Fall, ich meine, wir haben ja nicht oft den Fall, dass das Feld beim Safety Car durch die Boxengasse geleitet wird, ne, dass man dann diese Strafe nicht absitzen darf. Und ich habe auch gemerkt, bei der Boxencrew gab es auch ein leichtes Zögern, bei dem beispielsweise vorne rechts am Reifen, der wusste der nicht so ganz, genau, und ich könnte mir vorstellen, dass es diese Regel wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, vielleicht mal gab, ne, und in dem Moment hat man einfach gedacht, okay, ist es immer noch existent, dass man das nicht darf, und dementsprechend wäre da die Chance gewesen, dass man die Strafe absitzt, oder die Pflicht. Und hat es eben nicht gemacht, ne? Und deswegen.
Ja, also ist auf jeden Fall. Also ja, also ich wusste von dieser Regel, also so, also zumindest bei F1 TV haben die gar nicht irgendwie darüber diskutiert. Die haben halt einfach gesagt, die Boxencrew hat das verkackt so. Mhm. Also Julian Palmer war sich da auch direkt sicher, der hätte die absitzen müssen. Der hat das auch direkt, was ich auch krass fand, der hat das auch direkt bemerkt und hat das dann schon vorher gesagt, bevor diese Strafe oder die Investigation überhaupt kam bei Russell. Und in der Wiederholung, ich glaube einfach, also vorne, er hat genau das gleiche wie du gesagt, vorne rechts hat jemand gezögert, aber die haben, also die wollten die Strafe auch absitzen, glaube ich, aber vorne links, die haben einfach angefangen, das Rad zu wechseln. Ja. Und dann bringt dir das Zögern ja auch nichts mehr. Weil dann hast du verkackt, ne? Und dann macht lieber schnell das Rad drauf.
Einer das Auto berührt,
Genau, ja. Ich glaube, es war ja auch in dem Moment der Double Stack mit Antonelli direkt davor.
Genau,
ja. Das hat nochmal für zusätzliche Verwirrung gesorgt. Ich würde, gut, wir haben schon alles erlebt, ne? Also es kann natürlich auch sein, dass einfach da die Awareness für diese neue Regel nicht da war oder so. Aber anbetracht der Tatsache, dass manche aus dieser Boxencrew, und man spricht ja wahrscheinlich vorher drüber, gewartet haben, da wird denen ja jemand gesagt haben, ihr sollt warten.
Das stimmt.
Und dann mit dem Double Stack und dann ist es ja die gleiche Boxencrew, die das machen muss. Ja, dann kannst du ja nicht wie sonst verschiedene Boxencrews oder so haben. Mhm. Und ich glaube, da war einfach in dem Moment so viel Verwirrung dann lief es halt schlecht. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, dadurch, dass es eine Safety Car Phase war, diese 5 Sekunden. Hätten George Russell auch immens Positionen gekostet, ne? Also.
Das stimmt, ja.
Unter einem Safety Car sind ja alle direkt beieinander, alle fahren da durch die Box. Dann hätte er Zeit verloren und hätte dann irgendwo in der Box hätte er auch den Verkehr abwarten müssen.
Unsafe Release hätte ja auch passieren können und alles.
Genau. Also, ich glaube, die 5 Sekunden, die waren schon, die hätten da auch schon ein paar Positionen gekostet. Gut, aber so hat es natürlich so viel gekostet, dass er überhaupt keine Chance mehr hatte, in die Punkte zu kommen.
Als 12. am Ende dann gewertet. Na ja, deswegen natürlich maximal blöd für ihn gelaufen. Gar kein Punkt, während Antonelli 26 Punkte nach Hause nimmt. Ne? Also von daher Maxi. Ach Quatsch, 25 war jetzt wieder bei der schnellsten Runde. Oh Gott, oh Gott. Wie lange gibt's das nicht mehr? Anderthalb Jahre? Uff.
Ja, das ist schon ein bisschen länger, ja.
Sieht man, ich vermisse doch den Punkt für die schnellste Runde im Rennen. So ein bisschen zumindest.
Ja, den hätte Antonelli aber gehabt, ne? Ja. Also ich glaube, er hatte sie sogar.
Ja, ja. Deswegen, ja.
Ja, stimmt, hatte sie auf jeden Fall, ja.
Aber gut, ja, würde ich sagen, also für Russell wird es ein beinharter Kampf. Was noch ganz interessant ist, die nächsten Wochenenden mit Spanien, Großbritannien, Österreich und so. Ich glaube, das sind alles Strecken, wo Antonelli letztes Jahr ein bisschen geschwächelt hat. Von daher, vielleicht kann Russell da ja auch aufholen. Oder Antonelli macht ein paar Fehler oder ist nicht ganz so schnell. Aber ehrlich gesagt, so wie ich Antonelli aktuell einschätze, wird er das machen.
Ja, also ich glaube, er wird zumindest...
Er muss ja nicht Erster werden, er kann ja auch Zweiter werden. Also das sind ja trotzdem gute Punkte für ihn. Ne? Und dann ist ja nicht gesagt, ob wirklich ein George Russell Erster wird.
Ja, genau. Also ich glaube, es wird an sich spannend, wie jetzt so. Barcelona ist ja auch dadurch, dass es lange Teststrecke schon ist, ist es ja immer so eine Strecke, die relativ viel aussagt über den Rennkalender, weil die so von allem ein bisschen was hat. Ich glaube, das wird sehr interessant zu sehen, welches Auto da funktioniert, weil der Rennkalender sich natürlich jetzt auch über die Jahre ein bisschen geändert hat und man auch sehr viele jetzt, sag ich mal, extreme Rennstrecken hat, so mit Las Vegas oder Mexico City, die so ganz stark in eine Richtung gehen. Aber trotzdem ist, glaube ich, Barcelona oft ein guter Gradmesser, auch für die Teams selbst, weil sie dann korrelieren können, wie war unser Auto beim Testen und wie ist es jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie viele Rennwochenenden haben wir dann zu dem Zeitpunkt? 7, 6?
7, glaube ich, ja.
Ja, und dann können sie natürlich eine gute Korrelation ziehen, welche Teile funktionieren, welche nicht und so weiter. Aber ja, da, also unter dem Gesichtspunkt wird es dann, glaube ich, spannend in Barcelona. Aber ja, George Russell muss jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, ne? Also, ja, der kann nicht länger, da irgendwie versuchen, irgendwie zu in irgendeiner Form zu finden, weil klar, die Saison ist lang und wir haben letztes Jahr gesehen, man kann vieles aufholen. Aber, also im gleichen Auto und dieser Punktunterschied so früh in der Saison, das macht einem schon Angst, glaube ich.
Klar, auch viel Pech mit Kanada, Ausfall und so Sachen. Also, er ist nicht wirklich nicht vom Glück verfolgt, muss man leider so sagen, ne? Aber dennoch, glaube ich, so stark wie Antonelli ist, wird es einfach ein beinharter Kampf für George Russell. Und ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Team und auch dem zweiten im Rennen und zweiten in der Fahrerwertung, nämlich Ferrari und Lewis Hamilton. Erstmal für Lewis hat es mich extrem gefreut, dass er so ein Ergebnis einfahren konnte, auch Qualifying mit Platz 3 vor Charles Leclerc im Rennen. Gab's zwischen Charles Leclerc und Hamilton doch die Szene, wo beide an die Box sind, ne? Wo ich eigentlich gedacht hätte, okay, Leclerc hätte eigentlich draußen bleiben können von Reifen her und wäre dann vor Lewis gewesen, ne? Was später dann mit Leclerc war, ist eine andere Geschichte, ne? Aber trotzdem Hamilton auch im Vergleich zum Teamkollegen auf einem starken Niveau und absolut verdienter zweiter Platz.
Ja, also wirklich.
Mit Mini-Chance auf den Sieg, würde ich sogar sagen.
Aber er hat nicht wirklich Anstände gemacht, da irgendwie anzugreifen. Gut, es ist auch Monaco, also.
Wäre ja letzten Endes die Chance gewesen, ne, nach dem sehr konservativen Antonelli-Start. Ne,
ja, aber ja, es ist auch in Monaco, bis zur ersten Kurve ist es nicht weit. Ja. Man hat keine Auslaufzonen, ne, das ist schon... Ja, also da was zu starten, wäre schon auch optimistisch gewesen. Ich glaube, Hamilton hat das gut gemacht. Man hat ja auch gesehen, dass Antonelli auch eine ganz andere Pace in dem Mercedes hatte. Leclerc, zu der Boxensituation. Ich habe am Anfang auch gedacht, okay, dass Ferrari jetzt Leclerc reinholt, ist schon irgendwie doof. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Aber das war die einzig richtige Strategie tatsächlich von Ferrari. Weil im Endeffekt geht's darum, ihre Fahrer zu tauschen. So, also ob jetzt Leclerc vor Hamilton oder Hamilton vor Leclerc ist ja für das Ferrari-Team-Ergebnis egal. Du willst dein Teamergebnis maximieren.
Ja.
Und in dem Moment, in dem sie Leclerc mit reinholen, hast du zwei Fahrer auf frischen Reifen, die P1 angreifen können. Holst du Leclerc nicht rein, hast du den Fahrer auf Platz 2 mit älteren Reifen, deinen Fahrer mit besseren Reifen dahinter.
Ja.
Ja, keiner kann P1 angreifen. Also ich meine, klar, der Mercedes war sowieso, oder Antonelli vor allem, war sowieso in einer anderen Klasse irgendwie. Aber wenn du eine Chance haben willst, dann auf frischen Reifen so. Und wenn du Leclerc nicht reinholst, hast du auf gebrauchten Reifen auf P2 deinen Fahrer. Und das Wahrscheinlichste, was dann passiert, das haben wir auch schon gesehen diese Saison, die beiden fighten miteinander. Das in Monaco.
Ja,
also deswegen, das war das einzig Richtige, was Ferrari gemacht hat, auch wenn es Leclerc in dem Moment nicht gepasst hat.
Ja.
Ja, aber gut, war dann im Endeffekt unterm Strich sowieso egal, weil er ja die Probleme mit seinen Bremsen hatte.
Mhm. Ja, hat ja auch lautstark geflucht. Er nimmt hier keine Schuld auf sich, ne? Die Bremsen. Da ist was Interessantes zu, das hatte ich bei den Kollegen von Starting Grid nämlich gehört, was ich auch noch gar nicht wusste. Hamilton hatte seit letztem Jahr von Brembo Bremsen bekommen, seit Suzuka, und seitdem lief es ja für ihn besser. Und Leclerc möchte jetzt auch auf diesen Hersteller wechseln. Und er hofft sich dadurch, dass er mit diesen Problemen nicht mehr so viel zu tun hat. Ich meine, jetzt Bremsprobleme in Monaco, kann ja möglich sein, ne? Dass irgendwie den Verschleiß, den Monaco bietet oder so, dass das die Konfiguration von Hamilton das eben besser weggesteckt hat als von Leclerc. Kann ja gut sein, ne? Sehr, sehr interessant das Ganze auf jeden Fall. Vielleicht bringt der Wechsel Leclerc was, dass er nicht mehr diese Probleme hat, ne? Und was ja auch also spekuliert wurde erst, es war ja auch bei der Raskas diese Stelle, wo der Asphalt sich gelöst hat, ne? Aber ich hatte gesehen, ich glaube, bei der Szene auch von Leclerc und Stroll hat die fehlende asphaltierte Stelle eher wenig damit zu tun gehabt.
Ja, also ich glaube auch in dem Fall von Leclerc, waren es dann wirklich die Bremsen. Also es ist auch, also bei vielen Fahrern hätte ich auch am Anfang erstmal gesagt, gut, du machst einen Fehler, du gibst erstmal dem Auto die Schuld, ne? Mhm. Aber bei Leclerc, auch gerade wenn man so schaut, wenn er sonst immer crasht, ne, das Meme I am stupid oder so, also er ist eigentlich ein Fahrer, der wenn er einen Fehler macht, nie irgendwie versucht auszuweichen oder so.
Mhm.
Seine erste Reaktion ist eigentlich immer, ich bin doof, ah nein, was habe ich für einen Mist gemacht, so, das ist eigentlich immer seine erste Reaktion, dass selbst er dann wirklich da im Auto noch direkt sagt, so, dann nehme ich die Schuld nicht auf mich, das hat mir schon gezeigt, so, da wird irgendwas schief sein, und das klang auch schon so, also so sein Ton und wie er es gesagt hat, das klang so, als ob das nicht zum ersten Mal da jetzt das Problem war, und ich habe mir das Interview von ihm ausführlich angehört nach dem Rennen. Und weil es mich auch interessiert hat, genau deshalb. Und er hat genau das auch gesagt. Er hat gesagt, dass Lewis Hamilton mit einem anderen Bremsen-Setup fährt. Mhm. Dass eigentlich er auch schon, aber er hat gesagt, Lewis Hamilton seit dem letzten Wochenende. Ich glaube, Brembo ist, glaube ich, schon der Hersteller für alle. Aber ich glaube, das Setup von den Bremsen oder das Modell ist ein anderes. Bin mir da aber jetzt auch nicht ganz sicher, weil so oft hat man jetzt mit den Bremsherstellern auch nicht so viel zu tun. Aber in dem Fall hatte Leclerc dann erzählt, dass er mit einer anderen Bremskonfiguration fährt, also Hamilton, seit dem letzten Wochenende. Und da die Probleme beheben konnte dadurch. Und Leclerc auch die Option hatte, schon darauf zu wechseln. Aber er gesagt hat, weil das natürlich den Fahrstil musst du anpassen und das ist natürlich alles neu. Und Leclerc selbst gesagt hat, deswegen war er da noch so ein bisschen enttäuscht, er selbst gesagt hat, für Monaco würde er es gerne nicht wechseln, weil genau in Monaco muss natürlich das Auto genauso sein, wie du es gewohnt bist bisher und so weiter. Und er hat gemeint, er will jetzt sein Heimrennen, wird da sicherlich mit reingespielt haben. Und er hat dann auch gesagt, so in der Hinsicht ist es seine Schuld, weil er gesagt hat, er will bei den Bremsen noch eine Woche länger bleiben. Aber ich meine, seine Gründe waren ja berechtigt, ne? Also er wollte ja zu Recht bei den Bremsen bleiben und deswegen ja, sollte er sich da jetzt nicht so viele Vorwürfe machen, weil im Nachhinein ist man immer schlauer. Man sieht auch während dem Safety Car vorher schon in der Safety Car Runde, dass die Bremsen nicht funktionieren bei dieser Bergab-Rechtskurve, bevor man in die Haarnadel geht. Da bleiben auch schon beide Vorderräder stehen und er baut fast einen Crash in Safety Car Geschwindigkeit. Also fast ein Crash ist jetzt auch übertrieben, aber er rutscht zumindest kurz auf die Mauer zu. Also ja, dieses Bremsproblem scheint schon sehr schwer zu sein. Ja. Aber gut, Hamilton scheint eine Lösung gefunden zu haben seit 2 Wochen dafür. Bei ihm läuft es ja recht gut. Ja, vielleicht hilft das Leclerc dann auch in den zukünftigen Rennen.
Kommen wir zum nächsten Team mit Red Bull. Auf dem Podium, allerdings reden wir hier nicht von Max Verstappen, sondern von Isaac Hadjar. Starkes Ergebnis in Monaco. Ich habe mich allerdings erst noch gewundert, denn es stand noch eine Strafe für Hadjar im Raum und dann dachte ich natürlich so, okay, der muss jetzt noch mit aufs Podium, der kriegt ja eh die Strafe. Da war ich mir dann doch zu sicher, denn er hat keine Strafe bekommen und somit auch Platz 3 behalten. Von daher ist natürlich gut, dass er mit aufs Podium ist, ne? Und vielleicht war man sich auch sicher bei Red Bull, nee, da gibt's keine Strafe, alles in Ordnung. Ich glaube, da ging es ja auch um, ich weiß nicht, ob Speeding in der Pitlane war, aber ja, Platz 3 ist auch stark. Du weißt, welche Strafe es hätte
genau geben können. Die Strafe, die im Raum stand, war irgendwie Red Flag Infringements, also als die in der Box standen, da durfte man ja am Auto arbeiten, ja, und man richtig. Man darf Schäden beheben und man darf Reifen wechseln und bestimmte Teile darf man wechseln. Und da stand im Raum, dass Red Bull etwas gewechselt hätte, was nicht erlaubt ist, oder an einem Teil gearbeitet hat, was nicht erlaubt ist. Und deswegen hatte man bei Red Bull selbst da gar keine Zweifel, weil die wissen ja, was sie am Auto gemacht haben. Und aber irgendjemand oder die FIA selbst hatte wohl irgendeine Vermutung oder irgendwas gesehen, was sie nochmal reviewen wollten, hat sich dann aber rausgestellt. Also ich habe mir dann auch dieses Verdict, was es am Ende immer gibt, dieses PDF, was man sich angucken kann. Da stand dann auch, dass sie Bild- und Videomaterial reviewed haben und man eindeutig gesehen hat, dass da nichts gemacht wurde, Illegales. Und von daher hatte sich das dann auch relativ schnell erledigt. Von daher freut mich auch, weil weil es mich einfach für Isaac Hadjar freut, ihn auf dem Podium zu stehen. Es wäre sonst Oscar Piastri gewesen. Der hat schon genug Podien. Ich finde es immer schöner, dass es dann so Leute wie Hadjar sind, die auf dem Podium stehen. Weil sein Gasly
zweites Podium nach Zandvoort letztes Jahr.
Genau, ja. Und sein erstes jetzt erst im Red Bull. Und dann auch noch in Monaco. Also ja, deswegen freut mich einfach, dass er es aufs Podium geschafft hat. Ja, genau. Wenn man das ungewöhnlich, dass man so viel über den zweiten Red Bull-Fahrer redet und dann über Max Verstappen. Aber ja, zu Max Verstappen gibt es ja eigentlich nichts zu sagen.
Ist ja Hadjars Verdienst und Max, saustarkes Qualifying, muss man erstmal sagen. Fast Antonelli gepackt und beziehungsweise Antonelli hatte ja nachgeliefert. Und ja, Rennen, muss das Auto direkt abstellen.
Ja, direkt ohne Eigenverschulden.
Am Start, ja. Maximales Pech hier für Max natürlich.
Ja, da kann er echt nichts machen. Aber ja, das Einzige, was er da noch richtig gemacht hat, ist, dass er sofort, als er gesehen hat, da kommt jetzt keine Power mehr oder so, dass er nach links gegangen ist. Das war, glaube ich, auch wichtig, gerade in Monaco, wo es ja eh schon eng wird. Er hat das Auto dann sofort nach links bewegt. Er konnte es dann ja auch noch immerhin bis in die Garage fahren. Ich glaube, er hat gesagt, er hat nur den Elektromotor gehabt. Auch sonst kennt man es eigentlich andersrum, ne? Dass der Verbrennermotor eigentlich der zuverlässigere ist. Aber ich glaube, er hatte nur die Elektropower. Dann hat es halt noch heimgebracht, immerhin, dass da nicht sofort irgendwie ein Restart geben muss. Und dann konnte er heimlaufen, glaube ich. Ich glaube, er ist nicht an der Strecke geblieben. Ich glaube, er ist wirklich nach Hause gelaufen.
500 Meter, ne, oder so hat er gesagt im Interview.
Ja.
Von daher ganz entspannt. Ja, so gesehen bei Red Bull Freude und Trauer zugleich. Kommen wir zum nächsten Team und landen bei Du hast eben schon erwähnt, Oscar Piastri und McLaren. Piastri hier mit Platz 4. Ja, ordentliches Rennen von Piastri, auf Platz 7 gestartet. Deswegen, ja, natürlich kleine Chance aufs Podium ist natürlich immer da. Ne? Hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen drüber geärgert. Und ja, Lando mal wieder
mit defekt.
Ja, musste ja das Auto dann in Runde 43 in der Box abstellen. Das war die Szene, als Russell vorbei ist, hat man dann schon gesehen, ne, dass Lando langsamer wurde und direkt der Boxenfunk, ja,
komm, ja, im Tunnel schon, ne?
Ja.
Ja. Deswegen, dass das Überholmanöver im Tunnel schon passiert,
ist ja so selten, dass da was, da muss ja irgendwas gewesen sein schon, ne, dass du da so langsam wirst. Also,
ja, das war, aber bis dahin fand ich, hat McLaren das sogar ganz okay gemacht. Also, da Norris war ja da gerade dabei, Russell ein bisschen aufzuhalten, um quasi Piastri zu ermöglichen, vor Russell dann rauszukommen nach dem Boxenstopp. So, also da vielleicht auch mal Lob so an die McLaren Strategieabteilung. Lando hat ja am Anfang so ein bisschen, ja, das Pech, sage ich jetzt mal, dass er dann hinter, ich glaube, hinter Gasly hing er fest, richtig? Mhm. Der hing auf jeden Fall, ja, war ein Alpine, also Gasly, hinter dem er hing, weil er beim Start so ein bisschen...
Genau, da haben sie sich doch gegenseitig behindert, ne? Ja, so ein bisschen, Norris und Piastri.
Ja, Piastri hat da schon ein bisschen sehr, sehr hart die Tür zugemacht, wo ich so sage, klar, wenn du im WM-Fight mit deinem Teamkollegen, so letztes Jahr, okay, aber da, wo ihr jetzt gerade rumfährt, weiß ich nicht, dem Teamkollegen da so die Tür zuzuschmeißen in Monaco, schwierig. Dadurch musste Norris dann vom Gas, hat noch eine weitere Position verloren. Aber ich meine, gut, am Ende sind alles Rennfahrer und fahren für sich selbst in erster Linie. Aber von daher hatte Norris dann so ein bisschen das Pech. McLaren hätte ihn dann so ein bisschen geopfert für die Strategie, was aber da auch einfach Sinn macht in Monaco. Aber gut, war dann alles nicht so. Piastri hat auch so den vierten Platz bekommen und Norris leider vom Pech verfolgt irgendwie.
Ja, deswegen für McLaren bisher eine relativ geschenkte Saison. Kommen wir noch zu einem Team, müsste es ja sein, genau. Mhm. Und das ist das andere Red Bull, nämlich die Racing Bulls mit Platz 5 und 6. Liam Lawson vor Arvid Lindblad. Und wie ich finde, ein saustarkes Ergebnis.
Ja, also wirklich 18 Punkte. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Gerade auch, weil Alpine, gut, die hätten natürlich ohne die Strafen von Gasly, wären das natürlich fette Punkte gewesen da. Gut, ich meine, war am Ende nicht so. Und jetzt sind die Racing Bulls auf 2 Punkte an Alpine dran auf einmal. Ne?
Stimmt, ja. 39 also, zu 41 Punkte. Deswegen, also wenn die Racing Bulls darum kämpfen, um Platz 5 in der Konstrukteurswertung, könnte es passieren, dass sie direkt hinter Red Bull landen. Ne? Also von daher, auf so einem ähnlichen Niveau wie das große Red Bull, das ist schon echt stark. Und ja, ich finde auch Lawson, ne, gibt's ja immer so diese Diskussion, ist er wirklich noch so gut? Und Lindblad ist ja auch schon sehr stark. Aber ich finde, hier haben einfach beide geliefert. Lindblad sogar von 15 gestartet, dann auf 6 rauszukommen in Monaco. Das ist einfach stark. Also ganz ehrlich, Riesending.
Ja, der hatte keinen Stopp, als die rote Flagge kam und dann durfte er vor Free Reifen wechseln.
Aber ganz ehrlich.
Ja, musst du erstmal bis dahin bringen, dein Auto.
Gutes,
ne?
Reifenmanagement, ja.
Ja, genau. Also es ist deswegen, Monaco hat zwar geringe Reifenabnutzung, aber trotzdem, wenn da andere Leute auf ganz frischen Reifen hinter dir sind und du hast halt welche, die du vom Start an mitfährst, ist nicht ohne. Und deswegen, also wirklich, haben beide gut gemacht. Die Strategie war on point. Klar, man muss dann das nötige Glück braucht man halt in der Formel 1 immer. Aber ja, sie haben halt auf ein spätes Safety Car, auf eine späte rote Flagge gehofft. Die kam, es wurde belohnt. Gute Strategie einfach, ne? Ja. Also muss man dann sagen, weil sie haben, und das ist ja das, was ich immer wieder sage, sie hatten halt wenig zu verlieren, ne? Also die fahren halt nicht um einen Sieg, die wären halt sonst nicht vorne drin gewesen und dann Ja, dann lässt man halt einfach mal ein Fahrrad draußen und hofft, dass am Ende eine rote Flagge kommt. Und zack, gibt's Fettpunkte.
Ja, es hat funktioniert.
Ja, genau richtig gemacht.
In dem Sinne würde ich sagen, sind wir erstmal mit den Top 5 Teams durch und hören uns im nächsten Kapitel dann mit den Bottom 6.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.
Kapitel 2 der heutigen Folge. Und wir landen bei Alpine und Pierre Gasly mit Platz 7, der ohne seine Strafe auf dem Podium gelandet wäre, nämlich auf Platz 3. Das war auch ganz witzig. Er hat in der Auslaufrunde auch sehr ergiebig gefeiert. Alpine hat ihn nicht wirklich gebremst. Gibt's auch ein sehr, sehr cooles Reel auf Insta. Können wir auch mal in die Story packen. Habe ich uns schon quasi mal abgespeichert, das Ganze, damit wir es euch zeigen können. Und ja, war schon ganz kurios. Und dann irgendwann erfährt er dann, dass er nur auf Platz 7 gelandet ist, was ja trotzdem ein starkes Ergebnis ist. Ne? Aber klar, Monaco-Podium wäre natürlich eine Sensation gewesen und gerade für Alpine ein Riesenerfolg. Ja. Ne? Ja, aber ich glaube, das große Thema ist, wie oder warum Pierre Gasly überhaupt bestraft wurde. Und da hast du eine ganz interessante Beobachtung gemacht.
Ja, genau. Also an sich, das betrifft dann auch alle, die diese Durchfahrtsstrafen bei der Box bekommen haben. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht nur ihm passiert. Ich glaube, er hatte sogar 2, kann das sein?
Ja, ja, plus 10 hat er bekommen. Ja.
Ja, genau. Colapinto hatte eine. Ich meine, Hamilton musste eine absitzen
beim Boxenstopp. Hamilton hatte eine abgesessen, ja.
Genau. Russell hatte ja die Strafe, die dann zu der weiteren Strafe geführt hat. Also genau, und jetzt haben wir bestimmt auch noch welche vergessen, die auch für das Speeding in the Pit Lane eine Strafe hatten. Aber auf jeden Fall funktioniert dieses Ganze so, dass ja, also die FIA misst quasi nicht, wie schnell du an jedem Punkt in der Boxengasse bist, weil das wäre auch ja gar nicht möglich, das genau extern irgendwie zu messen, weil also auch im normalen Leben Blitzer funktionieren ja, indem die an einer Stelle messen, wie schnell du an dieser einen Stelle bist. Mhm. Aber bei der Formel 1, sobald man halt weiß, wo dieser Blitzer jetzt im blöden Fall sitzt, dann könnte man ja an den anderen Stellen schneller fahren, ne? Und keine Ahnung, also das ist halt so dieses einfach auf den Tacho gucken, so einfach ist es ja auch nicht. Auch die, also diese Grafiken, die wir sehen, die sind ja auch nur eingeblendet, so, das ist ja auch nicht genau. Ja. Was auch viele Fans, also gerade wenn ich so bei Reels auch so scrolle, ne, das sind ja auch Einblendungen vom Worldfeed, diese KMH. Das ist nicht mal der Tacho von dem Fahrer, so. So sollte man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man sagt, oh, der war aber doch so und so schnell oder so und so schnell, ne? Also kleine Abweichungen wird es da geben. Aber genau, mit der Strafe hat das auch gar nicht so viel zu tun, weil die, wie das gemessen wird, ist nämlich quasi, indem die FIA schaut, an Punkt 1, also Boxeneinfahrt quasi, wann das Auto diese Lichtschranke überfährt. Und dann an Punkt 2, zum Beispiel jetzt die Boxenausfahrt, wann es diese Lichtschranke durchquert. So, und dann weiß die FIA, was ist der Abstand zwischen diesen beiden Lichtschranken, in welcher Zeit wurde dieser Abstand zurückgelegt, und dann kann man sich ausrechnen, wie schnell war dieses Auto dann. Ne, die Formel-1-Teams haben einen Pit-Limiter drin, das heißt, das Auto fährt dann meistens auch durchgehend eine Geschwindigkeit so. Und ich denke mal, sie werden jetzt nicht nur an dem ersten Punkt und an dem zweiten Punkt etwas haben, sondern am ersten Punkt werden wahrscheinlich 2 oder 3 Lichtschranken kurz hintereinander sein, damit man halt, weil oft hat man ja so dieses, du hast zu spät gebremst, dann bist du irgendwie noch 2-3 km/h zu schnell, wenn du durch die erste Lichtschranke fährst, und dann haben die wahrscheinlich irgendwie einen Meter dahinter schon die zweite, so, ja, um das halt abzufangen. Aber so dieses, das, also muss man auch ehrlich sagen, das kommt ja eigentlich auch nicht vor, dass in der Mitte der Boxengasse plötzlich einer mal kurz zu schnell ist und dann wieder nicht. Da wird es keine Lichtschranken für geben, nehme ich an. Aber am Ende halt wieder so. Und was jetzt die ganzen Strafen getriggert hat, war, dass quasi die Durchschnittsgeschwindigkeit von Anfang bis Ende der Boxengasse zu hoch war. So, das liegt aber jetzt nicht daran, dass der, dass die Teams einfach quasi diesen Pit-Limiter falsch eingestellt haben oder sonst. Also im Prinzip haben sie ihn falsch eingestellt, aber eigentlich ist das nicht das Problem. Sondern, was man in Monaco machen kann und was man auch sieht auf den Onboards, ich habe es mir extra nochmal angeguckt, um das zu bestätigen, was ich gelesen habe, ist, dass Pierre Gasly zum Beispiel sowohl den Eingang als auch den Ausgang von der Boxengasse die Kurven schneidet. Mhm. So. Ja. Was natürlich die Distanz kürzer macht, die er fährt, und obwohl er die Geschwindigkeit einhält, legt er ja den Weg dadurch schneller zurück in der Boxengasse. Die Lichtschranken lösen in einer kürzeren Frequenz aus. Ja. Und die FIA kommt zu dem Schluss, die Boxengasse ist ja so und so lang. Er hat so und so lange dafür gebraucht. Er muss schneller als 60 km/h gewesen sein.
Dann kam ja obwohl meist dann 60,1 oder so eben in der Rechnung zustande.
Genau. Und genau. Und das ist halt einfach, weil man dann dadurch, dass man beim Eingang und beim Ausgang die Kurve einfach ein bisschen schneidet, kürzt man halt so viel ab, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit dann höher scheint, weil die FIA natürlich den offiziellen Weg berechnet, ohne dass man die Kurven schneidet. Kurven schneiden ist übrigens auch, das ist kein Problem, weil er ja, das gilt das auch wie mit der Rennstrecke, dass er immer noch mindestens diesen einen Reifen quasi auf der Strecke haben muss. Und das war schon noch gegeben, aber je nachdem, wie weit man die halt schneidet, kann man damit halt sich selbst quasi austricksen. Das Ding ist, die Teams stellen ihren Pit-Limiter ja quasi auch ein bisschen darauf ein in Monaco. Die wissen das ja auch. Was dann auch wieder so dieses Ding ist, klar, die Teams probieren natürlich dagegen zu argumentieren, aber die werden selbst wissen, dass sie es selbst verkackt haben, weil die wissen das und die stellen ihren Pit-Limiter dementsprechend auch ein. Die stellen den nämlich zum Beispiel, was man bei Pierre Gasly ja auch sieht, der fährt ja, also das sieht man ja sogar in der Übertragung, der fährt ja unter, also er fährt ja 59, 57 teilweise, die stellen den schon so ein, weil die das mit einberechnen. Aber die haben es halt nicht einberechnet, wie stark er das schneidet. Und da ist halt wichtig, dass man das über das ganze Wochenende gleich macht, damit man das perfekt einstellen kann. So. Und Mercedes hat zum Beispiel auch Antonelli am Funk gesagt, genau, schneide diese Kurven nicht.
Richtig.
So. Und da sieht man halt auch wieder, manche Teams haben halt dran gedacht und manche Fahrer haben aufgepasst und manche halt nicht. Und dann ist es natürlich doof, wenn er im Podium so weggenommen wird. Und es ist auch doof, wegen so einer Kleinigkeit so eine Strafe zu bekommen, die in Monaco dann auch dann am Ende sehr, sehr viel Unterschied macht. Aber es sind halt die Regeln. Die Teams wissen, wie es gemessen wird. Die Teams arbeiten sowieso schon darum herum. Und die meisten Teams und Fahrer haben es ja hinbekommen, aber halt viele an dem Wochenende nicht.
Und gerade wenn du deinen Fahrer auch darauf hinweist, wie eben Mercedes, siehst du ja, dass es alle auf dem Schirm gehabt haben oder auf dem Schirm hätten haben müssen. Ne? Von daher Eigenverschulden. Und ob es dann eben 0,1 km/h sind, ne, oder 2, ist dann letzten Endes eben egal.
Ja, genau, das ist dann so. Und ich meine, klar, es war jetzt dieses Wochenende, natürlich hat man es extremer gesehen, weil wir jetzt gerade auch im Vergleich zu den letzten Monaco-Rennen, da hatte halt jedes Team einen Stop, ne? Und da gab es einfach nicht viel in der Boxengasse, wo es hätte passieren können. Aber hier hatten wir schon deutlich mehr Boxenstops an sich schon. Dann ging das Safety Car durch die Pit Lane so. Also da ist man oft durch diese Pit Lane gefahren und deswegen gab es dann auch so verhältnismäßig viele Strafen. Also das hat dann auch nochmal dazu beigetragen, dass dieser Eindruck nochmal verschärft hat. Und ich glaube halt, dass Unterschied für diese Berechnung im Vergleich zu den letzten Jahren ist halt auch, dass man ein Team mehr in der Boxengasse hat und die Boxengasse selbst deswegen anders aufgebaut ist, ein bisschen so länger und was man da cutten kann. Und deswegen, das war dann auch noch einer der Faktoren und deswegen hat das im Vergleich zu den letzten Jahren bei so vielen Teams dann irgendwie nicht hingehauen, weil eigentlich können die es ja besser.
Ja, das stimmt, ja. Und trotzdem, dennoch würde ich sagen, Pierre Gasly klasse Rennen, Pech gehabt, dann eben am Ende mit der Strafe. Platz 7, gut, die Punkte nimmt man mit, ne, auch wenn er selbst natürlich extrem enttäuscht ist. Ne, gerade bei der Freude zuvor über ein Podium. Teamkollege Franco Colapinto auf Platz 14, zuletzt sehr viel Lob von uns erhalten. Ja, hier ein bisschen Platz, aber gut, ich meine, es ist Monaco, wenn du dann hinten im Feld hängst, ne? Und ich glaube, Colapinto hat ja auch noch 5 Sekunden abgezogen bekommen, ne, am Ende.
Ja.
Also von daher, ja, dann nicht wirklich so die Chance für ihn hier auf Punkte, trotz der vielen Ausfälle. Aber ja, Pierre Gasly, starkes Wochenende. Dann gehen wir weiter im Klassement und kommen jetzt zu Williams und Alex Albon mit Platz 8. Wichtige Punkte. Zwischendurch, das war so ein bisschen die Parallele zu letztes Jahr den Racing Bulls, hat man ja auch die Strategie gefahren bei Williams, dass ein Fahrer das Feld ausbremst, der vordere holt den Abstand eben raus für einen weiteren Boxenstopp und danach hat man die Plätze wieder zurückgetauscht, ne, wo Sainz dann Albon wieder vorbeigelassen hat. Zwischendurch war doch mal die Szene, wo Albon dann nicht einverstanden war, ne, weil er wusste, dass die Hintermänner schneller sind und Lindblad ist ja dann auch an ihm vorbeigezogen. Aber letzten Endes war ja dann Albon doch der Profiteur mit Platz 8, ein gutes Ergebnis. Und Sainz war es ja so, der hätte ja, glaube ich, auch Punkte geholt, ne? Allerdings gab es ja dann 2 Kollisionen. Einmal durch Hülkenberg und einmal durch Colapinto, ne? War es doch auch
vom
Tunnel.
Ja, also Sainz natürlich extrem Pech gehabt. Der war direkt hinter Albon. Ja. Auf Platz 9 war das ja dann.
Wären doppelte Punkte gewesen halt, ne? Das ist natürlich.
Ja. Und ja, wäre auch verdient gewesen, auch da, ne, die Strategieabteilung hat da gut funktioniert. Klar hat Albon protestiert, aber aus Williams Sicht hat auch das einfach Sinn ergeben. Aber ja, das war so ein bisschen, ich weiß, also mit der Kollision mit Hülkenberg, ich weiß, ich bin mit der Strafe nicht so ganz einverstanden da, muss ich sagen. Mhm. Also, weil man sieht ja, dass Hülkenberg schon am maximalen Lenkeinschlag ist. Es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, also für mich ist das so ein bisschen.
Ich finde, es hätte auch locker als Rennunfall durchgehen können.
Ja.
Und keiner hätte sich beschwert. Außer jetzt Carlos Sainz wahrscheinlich, was auch verständlich ist in einer gewissen
Art und Weise. Ich glaube nicht mal, weil er eh raus war.
Ja.
Weil er eh raus war. Und das, also, das kommt jetzt auch zu meinem Punkt. Also, weil, also Hülkenberg ist ja da innen in dieser Kurve nicht, weil er da reinsticht irgendwie wie ein Wilder oder weil er diese Wurmmanöver will, sondern weil er ausweichen muss. Weil, und das ist auch wieder so eine Sache, weil George Russell dieses Feld gefährlich einbremst mit Absicht. Das ist ja da nach dem Safety Car entstanden. George Russell wusste, er muss noch in die Box zu einer Durchfahrtsstrafe. Und er bremst dieses Feld mit Absicht ein, weil er weiß, nach vorne hin attackieren bringt ihm null. Er will einfach Chaos verursachen. Und das ist dann auch wieder so eine Sache. Ich meine, ja, kann man machen, ist taktisches Fahren, sage ich, ist auch in Ordnung so, aber dann will ich von George Russell jetzt nicht mehr Beschwerden über sowas hören, weil er ist ja immer der Erste, der sowas macht. Der hat, keine Ahnung, ich weiß noch, als es diese Einplatz-Grid-Strafe für Max Verstappen mal gab, weil er im Qualifying irgendwie behindert hat. Also, George Russell sucht schon immer bei jeder Kleinigkeit bei den anderen Strafen rauszuholen und dann macht er sowas Gefährliches, was dann auch zu Kollisionen führt. Weiß ich nicht. Das war jetzt nicht so die saubere Art von ihm, aber ich meine, okay, ist vom Regelwerk her in Ordnung noch, sage ich. War an der Grenze aber in Ordnung. Aber das sollte man mit in die Berechnung quasi nehmen, wenn man jetzt Hülkenberg eine Strafe gibt, weil Hülkenberg war da nie, weil er das wollte. Ich meine, klar, er hat dann die Chance gesehen, musste nach innen, weil es anders keinen Platz gab, weicht dann aber, ich glaube, ich weiß gar nicht, welchem anderen Auto er dann noch so halb ausweicht, mit einem Haas oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher, ist dann aber innen in dieser Kurve, ist bei maximalem Lenkeinschlag, klar, das ist die engste Haarnadel im Rennkalender so, und dann kommt halt von außen Carlos Sainz, der außen zugegebenermaßen aber auch noch ein bisschen Platz hat, und fährt dann, also den Kontakt hat schon mehr Sainz hergestellt, so sag ich. Und deswegen, so Racing Incident wäre da für mich angebrachter gewesen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Kontakt danach, der mit Colapinto, das war eindeutig Colapintos Schuld und dafür gab es keine Strafe.
Stimmt.
Und das ist dann wieder sowas.
Du darfst ja nicht daran messen, wo eben das Duell stattfindet, auf welchen Positionen, ob es eben Punkte kostet.
Genau.
Es soll jeder genauso bestraft werden für ein Vergehen und ja, dann muss Colapinto auf jeden Fall auch eine Strafe kriegen.
Genau, also das ist halt so irgendwie so ein bisschen dieses, weiß ich nicht, also ja, das ist dann irgendwie doof. Ich meine, ich glaube, Carlos Sainz hatte eh Schaden an seinem Auto, aber also vom ersten Crash noch, aber ja, also fand ich irgendwie doof und dann auch 10 Sekunden direkt, gut, ich glaube 5 Sekunden hätten was geändert, 5 Sekunden wäre in den Punkten gewesen, aber ja, also die Strafe finde ich nicht korrekt.
10 Sekunden für so ein Ding, ne, also das ist halt...
Ja, also ich sag so 5 Sekunden, okay, ja, vielleicht 5 Sekunden, sage ich, wäre okay gewesen so, aber 10 Sekunden finde ich dafür falsch.
Ja.
Aber gut, ja, verbaut am Ende Audi bei einem eigentlich guten Wochenende die Chance auf Punkte.
Ja, und die ersten Punkte für Nico Hülkenberg, ne, natürlich.
Stimmt, das auch,
ja. Das ist halt auch so ein bisschen das aktuelle Manko, die fehlenden Punkte bei Audi. Im Klassement weiter, Audi haben ja schon ein bisschen abgefrühstückt, davor wären aber noch 2 Teams. Und irgendwie ziemlich unauffällig fährt Esteban Ocon 9. Platz ein für Haas. 2 wichtige WM-Punkte. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. So schön unauffällig. Ja, was für ja, Ocon ja auch ein Lob ist, wenn er unauffällig ist. Na, also von daher, ja, gutes Ergebnis, wo ich nicht weiß, wie das zustande kommt. Na gut, bei den ganzen Ausfällen muss man natürlich sagen und schaut, wie stark der Haas ist. Na, kann der dann durchaus
und den mal Strafen am Ende noch. Also das kommt ja auch noch
sicherlich,
dazu. Ne?
Ja,
also
sicherlich. Ne?
Profitiert ja von Hülkenbergs Strafe noch.
Dass er da dann Punkte abgreift, sollte eigentlich mit dem Haas natürlich möglich sein. Na. Und ja, Olli Börmann musste aufgeben in Runde 27. Ja, Bremsen, Temperaturen, Überhitzung und ja, technisches Problem in dem Sinne. Von daher, ja, Pech für Böhmen, aber Ocon 2 Punkte. Und dann, es sei denn, du hast noch was zu Haas.
Nee, die waren so unauffällig. Oder Ocon war so unauffällig. Also Böhmen hat ja jetzt nur so ein Drittel Rennen gefahren. Ja. Und das war auch noch nicht das spannende Drittel am Ende, sag ich mal. Deswegen Ocon. Klar, profitiert natürlich ein bisschen, aber ich glaube, wäre auch ohne die Strafe von Hülkenberg. Ich glaube, sonst ist niemand nach hinten gerutscht, der vor ihm war. Also er wäre so oder so in den Punkten gewesen, glaube ich.
Ja, und dann Platz 10. Und wer hätte das gedacht? Es hat noch einige Zeit bis nach dem Rennen gedauert, bis Aston Martin Gewissheit hatte, da Sergio Perez noch eine Strafe bekommen hat. Da kommen wir später natürlich auch noch zu. Aber Fernando Alonso, Platz 10, holt einen Punkt für Aston Martin und somit überholt man Cadillac in der Konstrukteurswertung. Applaus.
Ja, also wirklich. Und vor allem, dass dieser Showdown um den letzten Punkt auch noch zwischen Cadillac und Aston Martin war, macht es ja noch brisanter eigentlich. Ja, es ist schon irgendwie krass, wie er sich dann... da irgendwie die Punkte gemogelt hat, der alte Fernando. Ich meine, klar, er profitiert natürlich massiv von der Strafe von Perez und von Hülkenberg, rutscht dadurch 2 Plätze nach vorne. Und natürlich auch von den Strafen im Rennen, auch ein George Russell, der da hinten landet, die ganzen Ausfälle und so weiter und so weiter. Aber ich meine, am Ende in so einem Rennen, wie es halt immer ist, du musst das Auto ins Ziel bringen, nur dann gibt's Punkte. Das hat nicht jeder geschafft, er schon. Sein Teamkollege leider nicht.
Der hat das erste Safety Car ausgelöst. Ja.
Genau, der hat quasi den Weg in dieses ganze Chaos geebnet, weil sein Weg sehr uneben war, über den er gefahren ist. Weil, ja, also das auch wieder, im ersten Moment hat's dann wieder so, ah ja, es ist natürlich wieder Lance Stroll, ne? Und es ist dann auch irgendwie, ja, er hatte halt so dann das Pech, aber das würde ich ihm jetzt nicht so ganz zuschreiben, weil man hat ja diesen Zustand von dem Boden da gesehen. Und es ist Monaco, es ist alles eng, alle fahren am Limit. Ich meine, klar, nicht jeder Fahrer geht dann so weit außen an diese Strecke. Man will ja sowieso immer auf der Ideallinie bleiben, um möglichst wenig irgendwie Gummiabrieb da mitzunehmen, noch während dem Rennen und sowas. Aber ja, also dass die Straße einfach aufbricht, das hat man jetzt auch nicht komplett immer auf dem Schirm, muss man da entschuldigenderweise sagen. Ah, und
ich mache das Stroll auch keinen Vorwurf, ne? Von daher. Ja.
Wie er die Track-Limits vorher aber bekommen hat, das ist mir fast ein Rätsel. Er hat ja eine Track-Limits-Strafe tatsächlich bekommen.
Für?
Ja, ich weiß, also er war nicht er hat irgendwo Track-Limits mehrfach gehabt wohl. Er hat 5 Sekunden, weil er mehrfach über die... Ich frage mich, wie du das in Monaco... Ja, also das muss ja da irgendwo in einer der Schikanen... Also, ich weiß nicht.
Aber oder ist schon sehr ungewöhnlich, ja.
Ja, so ganz verstehe ich nicht. Aber muss ja eigentlich irgendwie... Ja, es gibt schon ein paar Stellen, wo es gehen würde, aber da gewinnt man nicht wirklich Zeit. Und wenn man die Schikane nach dem Tunnel so cuttet, das ist ja dann auch wieder ganz was anderes. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. aber auf jeden Fall, er hat sich eine Track-Limits-Strafe abgeholt. Das ist in Monaco untypisch. Aber gut, für seinen Ausfall trägt er nur eine kleine Teilschuld, würde ich mal sagen. Und insgesamt, Aston Martin geht mit einem Punkt nach Hause.
Ja, der größte Erfolg bisher in dieser Saison, muss man einfach so sagen.
Ja, und ja, im Großen und Ganzen hat, immer noch traurig.
Alonso hat Durchhaltevermögen bewiesen, hat das Auto nach Hause gebracht und verdient, finde ich, somit auch diesen Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und er hat sich keine Strafe abgeholt, im Gegensatz zu gefühlt dem halben Feld.
Dann, Audi hatten wir ja schon so ein bisschen angeschnitten eben mit Nico Hülkenberg. Ich glaube, ihn können wir auch so ein bisschen abhaken. Dann haben wir aber noch Gabriel Bortoleto mit Platz 11. Ja, knapp die Punkte verpasst. Fast auch nur profitiert von Strafen. Aber ja, Platz 11, dann muss man dann schon sagen, war letzten Endes doch etwas langsamer als Hülkenberg im Rennen. Aber ja, trotzdem, wenn so viele ausfallen und kommst mit beiden Audis nicht in die Punkte, ist das eigentlich zu wenig. Egal, wie das jetzt passiert ist mit der Strafe, ne, für Hülkenberg,
ja,
aber kann man nicht mit zufrieden
sein.
Es
sah ja auch so gut aus in den freien Trainings, fand ich. Also Audi war ja die ganze Zeit vorne mit dabei, irgendwie. Also das ist, irgendwie hatte ich mir da ein bisschen was erhofft von Audi. Aber ja, keine Ahnung, das war dann die Pace war irgendwie im Qualifying schon nicht mehr ganz so da, aber da ging's noch, da habe ich gedacht, na gut, okay, ich hätte jetzt schon irgendwie einen Audi in Q3 eigentlich gesehen.
Oder zumindest Hülkenberg auf Platz 11.
Ja, aber war das dann weg plötzlich, ne? Bortoleto, ich gucke gerade nochmal, schon Q1 ausgeschieden auf 16, Hülkenberg 13, Das war irgendwie, ja, weiß nicht, hatte ich mir irgendwie mehr erhofft nach den freien Trainings. Schade, eine schöne Lackierung hatten sie, fand ich. Also mit diesem gelben Akzent oder diesem Neongelbe anstatt das Rote. Das ist, ich weiß nicht, Audi fährt so dieses minimalistische Design. Und also am Anfang dachte ich, das Auto sieht komisch aus, weil das so diesen geraden Cut hat. Und jetzt muss ich sagen, gefällt es mir richtig gut irgendwie. Also es ist so.
Ich finde immer noch die Aufnahmen, wo man diesen Cut sieht, manchmal ein bisschen merkwürdig.
Ja,
aber im Rennen fällt es mir halt nicht wirklich auf, ne?
Ja, von genau, daher, das ist es.
Fällt es mir auch ziemlich gut. Und zu Bortoleto fällt mir noch ein, der ist ja aus der Boxengasse gestartet.
Ah, stimmt.
Das muss man vielleicht auch nochmal berücksichtigen, wodurch es natürlich dann auch mies ist, gerade in Monaco, ne? Wenn du dann hinterher fährst. Und ja, ist dann schon ein Unterschied, wenn du 22. hinterm Feld bist, als wenn du auf 16 startest.
Ja, das stimmt, ja. Das war, da gab es ja, ich weiß gar nicht, was war da, das war im Vorfeld vom Rennen irgendwie direkt Probleme, ne?
Ja.
Das ist jetzt bei Audi auch nicht das erste Mal diese Saison,
das
ne?
Das ist leider auch das, was ich mir gedacht habe, ja. Das ist ein bisschen traurig. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten Team, nämlich Cadillac. Und da kommen wir direkt zu Sergio Perez, denn diese Startbox von Gabriel Bortoleto stand beim Start nicht leer. Wer ist darin gestartet? Sergio
Perez. Ja, das ist leider, leider ein ganz, ganz blöder Amateurfehler.
Das war seine erste Strafe für das Starting Grid sozusagen. Und dann muss man sagen, auch Perez gutes Durchhaltevermögen hier bewiesen und war dann am Ende eben durch auch die Strafe von unter anderem Hülkenberg so, dass er auf Platz 10 gelistet war. Dann gab es natürlich noch eine Untersuchung und da ging es dann leider auch wieder um die Startbox. Und beim Restart, beim stehenden Start, war er eben außerhalb von dieser Startbox und hat,
das ist unfassbar.
Und hat deswegen insgesamt 10 Sekunden bekommen.
Für die zweite.
Genau.
Genau, die erste hatte er ja schon abgesessen, dann während dem Rennen irgendwann. Ja, also musst du dir mal überlegen, ne? Es gab 2 stehende Starts, er war bei keinem in seiner Box. In seiner Startbox. Halt 0 aus 2.
So, dann ist er jetzt nicht so, okay, dass man sagt, ach, das ist ein Rookie. Ne?
Ja, da ne?
Also, sowas. Also Sergio Perez hat wirklich mehr als genug Erfahrung. Und und für mich ist das auch ein extrem dummer Fehler, weil Cadillac jeden Punkt nötig hat und er ist hier der Schuldige, warum Cadillac diesen Punkt nicht mitnimmt.
Ja, genau, da ist auch nichts, kann man nichts auf das Team oder sonst irgendwas so, ne, sondern das ist halt einfach, das ist Sergio Perez, der ist ewig in der Formel 1, das ist ein Fahrerding, du musst halt das verdammte Auto da einparken in dieser Box, in der richtigen, bitte. Und dass es dann auch noch am Ende um diesen einen Punkt ging und genau wegen der Strafe auch noch dieser eine Punkt verloren geht,
und ist dann natürlich auch noch Pech. Ne?
Genau, und dann auch, also das ist halt wirklich die Maximalstrafe, die er da jetzt bekommt. Es ist doof. Ne? Was man positiv sagen muss, das habe ich nach dem Rennen gesehen aus seiner Onboard. Er hat in Runde 25, also schon lange bevor Stroll das Safety Car ausgelöst hat, hat er über Funk gesagt, dass die Straße da aufbricht.
Okay, das ist stark.
Das fand ich interessant. Ja. Das fand ich interessant. Das hat er da schon gesehen. Da war das auch noch nicht so krass. Also scheint auch Stroll da nicht der Erste gewesen zu sein, der da drüber fährt. Aber in Runde 25, vielleicht haben es andere Fahrer auch vorher schon gesehen, so, aber das war jetzt nur so ein Clip, den ich mal gesehen hatte. Deswegen ganz interessant, dass Perez es da schon angemerkt hat, dass da die Straße in einem schlechten Zustand ist und man da außen gar keinen Grip hat. Er wird wohl auch selbst drüber gefahren sein vorher und das dadurch bemerkt haben, schätze ich. Aber ja, das hatte er zumindest als erfahrener Fahrer schon auf der Rechnung, dass er da aufpassen muss in der Kurve. Gut, geholfen hat es am Ende nichts, wenn man den Start dann nicht hinbekommt. Ist natürlich echt maximal ärgerlich. Aber an sich, ich meine, Cadillac, die sind da hinten mit drin irgendwie, ne? Die fighten mit Aston. Ab und zu geht dann auch nochmal nach vorne ein bisschen was, so wenn der ein oder andere nicht performt oder Probleme hat. Also an sich ist, glaube ich, Cadillac auf keinem schlechten Weg so, ne? Und dass man jetzt diesen Punkt wegen so einem Fehler, so muss man es ja auch sehen, ne? Also man hätte diesen Punkt gehabt, wenn jetzt Perez nicht diesen dummen Fehler macht, um es mal von der anderen Seite zu betrachten. Ist halt blöd, aber werden bestimmt nochmal die Chance dafür bekommen. Jetzt muss ich überlegen, Bottas, der war relativ früh schon raus,
ja,
oder?
Ja, der hatte in Runde 15 musste das Auto schon abstellen, defekt an der Bremslüftung. Ne, ist natürlich auch unglücklich. Ansonsten passen noch zu der Diskussion in der letzten Folge, wo es da die Gerüchte gab, ob Bottas möglicherweise früher ersetzt wird. Hatte man klar dementiert noch vor dem Rennwochenende, sollte man vielleicht erwähnen. Und natürlich auch habe ich auch nochmal dann die Zeiten beobachtet im Qualifying. War Sergio Perez schon 6 Zehntel schneller als Valtteri Bottas?
Ja, das ist schon nicht wenig auch wieder.
Wird so eines meiner Nebenthemen, die ich die nächsten Wochen mal sehr, sehr gespannt verfolgen würde. Und ja, ich würde sagen, sportliche Analyse sind wir durch. Haben doch eine ganz ordentliche Dauer heute doch wieder aufgenommen. Geht ja jetzt im Wochentakt weiter zumindest. Steht Barcelona direkt vor der Tür. Kommen wir aber noch zu unseren Awards. Und Platin Award. Marc.
Für mich ist der Platin Award. Es gibt einige Möglichkeiten.
Ich habe auch einige Ideen. Ja.
Für mich ist Isaac Hatcher mit dem Podium.
Oh ja, stark. Starker Call. Habe ich auch überlegt, weil finde ich einfach ein starkes Ergebnis. Erstmal jetzt im Mittelpunkt bei Red Bull mit auf dem Podium. Ich habe tatsächlich ein bisschen über Hamilton nachgedacht, weil ich finde...
Ja, hatte ich auch überlegt. Ja.
Starkes Ergebnis, das Ganze, Platz 2. Ich muss aber, auch wenn es ein bisschen ein langweiliger Call ist, aber einfach ja aufgrund des jüngsten Grand Slams in der Formel 1 Geschichte, Kimi Antonelli.
No, auf jeden Fall. Ja, der ist halt irgendwie... Es jetzt langsam darf er uns nicht mehr überraschen mit sowas, ne? Es ist
stimmt,
aber,
ja.
Ne, aber ja, das war jetzt schon, also ich muss sagen, war schon noch mal wieder eine kleine Überraschung, ja. Ne? Aber jetzt er hat sich's wirklich jetzt verdient. Jetzt muss man eigentlich immer ihn auf die 1 tippen erstmal und alle anderen müssen einen vom Gegenteil überzeugen.
Ja. Dann die Fluppe des Rennwochenendes. Ja, habe ich auch eine klare Idee. Bin mal gespannt, was du hast. Ich greife das Ganze mal vor. Ist für mich einfach aufgrund zwei dummer Fehler und das Verschenken des Punktes Sergio Perez.
Ja. Ja, das tut halt extrem weh, ne? Das ist. Ja, ich habe auch schon überlegt, Sergio Perez das Ganze zu geben.
Und bis auf diese beiden Szenen war das ein gutes Wochenende von Sergio Perez, ne?
Ja,
aber das ist halt das für mich wirklich so dumm. Einfach und so unnötig und kostet dann auch noch einen Punkt und der Punkt geht dann ausreichend an die Konkurrenz Aston Martin. Also im Prinzip.
Es ist am Ende, ne? Wenn der ganze Wochenende gut ist, du es ja aber am Ende mit sowas ruinierst. Wie hat hier Buschi sagt immer, hinten kackt die Ente.
Ja.
Es bringt einem ja nichts, immer drei Viertel des Rennens, wobei er am Anfang auch schon den Fehler hatte, aber der hätte ja am Ende nicht mal, der wäre ja nicht mal schlimm gewesen am Ende. Aber wenn du halt nach drei Viertel des Rennens einen Restart hast und dich da nicht in deiner Gridbox positionierst, da bist du auch sehr schön. Und vor allem auch bei, ich glaube, dem Rennstart, wo du am wenigsten zu gewinnen hast, das ist Monaco, das ist der Rennstart, wo du am wenigsten überholen kannst.
Ja.
So, das ist, also ich meine, klar, du kannst dann nirgendwo anders überholen auf der Strecke so. Deswegen will man es beim Start machen, aber ich glaube, bei jedem anderen Rennstart ist die Chance auf Überholmanöver viel größer.
Ja. Bei Buschi zu bleiben, aber wenn dich so anstellst bei den Starts, ist das eben nichts wie das Team im Basketball. NBA-Finale.
Ja, und die performen aber aktuell ein bisschen besser als Sergio Perez. Mm. Shoutout an meine Knicks. Es ist mir ein Herzensthema. Ich bin leidgeplagter New York Knicks Fan. Das muss man dann auch mal anerkennen, wenn die in den Finals sind. Ich glaube, ich bleib tatsächlich bei der Fluppe. Ich habe jetzt auch ein bisschen überlegt, um es ein bisschen cooler zu machen, das jemand anderem zu geben. Ob ich es Gasly oder so gebe, aber das ist ja auch doof, weil für die Strafe haben wir schon lange drüber geredet, kann ja nur so halb was, dass Audi keine Punkte geholt hat, aber ich finde auch die Hülkenberg-Strafe falsch, also sehe ich da auch nicht so die Schuld dafür. Was hatte ich noch überlegt? Russell, aber da war es sein eigenes Team, was dann seine 5-Sekunden-Strafe nicht abgesessen hat, weshalb das so out of control gespiralt ist bei ihm, also so ganz, dass er gar nicht mehr in die Punkte kam. Und ja, dann ja, bleibt mir echt Perez, weil das war schon sein Fehler. Und dann schließe ich mich da schweren Herzens mal an. Er war schuld und es hat dem Team sehr viel gekostet.
Ja.
Aber gut, so ist das manchmal. Ich habe noch zwei News, die wir noch am Ende unterbringen
sehr, sehr
müssen.
Sehr, sehr schön, ja.
Genau, ich hatte nämlich hatten wir ganz vergessen zu erwähnen bei Charles Leclerc als kleine News. Er hat mit Ferrari verlängert, Multi-Year Contract, also dementsprechend mindestens 2. Ich weiß nicht, ob, also es wurde so angekündigt, deswegen nehme ich jetzt auch einfach mal an, dass da nicht viel mehr bekannt sein wird. Ich glaube, es ist keine große Überraschung. Das ist so, also wenn jemand irgendwie zu Ferrari passt und das Ganze lebt und da gut aufgehoben ist. Also ich meine, klar, es gibt immer wieder diese Memes, dass er da depressiv wird und sowas. Und aber trotzdem, Charles Leclerc gehört irgendwie zu Ferrari und ich will den auch als Fan bei Ferrari sehen.
Ich kann ihn mir auch nicht wirklich in einem anderen Team vorstellen, ehrlich
nee,
gesagt.
Nee, gar nicht. Echt nicht irgendwie. Also das würde eigentlich nicht zu ihm passen. Also hatte man bei Lewis Hamilton aber auch lange gedacht, ja. Und jetzt ist er irgendwie, jetzt fühlt sich schon gar nicht mehr so falsch an, finde ich.
Stimmt.
Aber ja, aber die vielleicht größere News ist, dass wir hatten es ja auch in einer der letzten Folgen angekündigt, jetzt nach Monaco die Ergebnisse von dem ganzen Aduo-Ding haben. Also Aduo, vielleicht nochmal als Erinnerung, das ist, was ist die Abkürzung, muss ich auch nochmal schauen, Additional Development and Upgrade Opportunities. Und da wurde gemessen, quasi wer den besten Motor aktuell stellt und dann dementsprechend, wenn man mehr als 2% schlechter als dieser Motor performt in diesem Test, in dieser Testumgebung der FIA, dann da kriegt man zusätzliche Upgrades sozusagen, also zusätzliche Testzeit oder Entwicklungszeit und Upgrades. Und ich sag mal so, das, was ich da gelesen habe, habe ich erst für eine Falschmeldung gehalten, bin dann natürlich direkt ganz aufgeregt auf mehrere News-Outlets gegangen und auch auf, weil ich hatte es erst auf Instagram oder so gesehen und das ist natürlich jetzt keine verlässliche Quelle. Aber ja, bin dann so durchgegangen, Sky Sports und sowas und ja, es ist wohl so, dass den schnellsten Motor im Feld Red Bull hat angeblich, laut den Tests der FIA. Und ja, dementsprechend auch kein anderer Motor in diesen 2% mit drin lag. Was jetzt bedeutet, es gibt dann auch noch so Abstufungen, wie weit man dahinter liegt und wie viel zusätzliche Entwicklungszeit man dann bekommt. So, das heißt also für, ich habe jetzt hier es gerade vorliegen, Sky Sports hat das berichtet. Mercedes are more than 2% behind Red Bull's power unit, so will be given one engine upgrade this year. Und Ferrari, Audi, Honda will be given two upgrades as they are deemed to be more than 4% adrift of Red Bull. Das heißt, das ist natürlich für Red Bull auf jeden Fall das furchtbar.
Das ist also, stimmt,
ja, also wirklich. Ich weiß auch nicht genau, wie, also entweder das Auto hat so viel andere Probleme mit dem Chassis und der Aerodynamik, dass es diesen angeblichen Motorenvorteil nicht ausspielen kann, einfach auf der Strecke. Was dann vielleicht wieder heißen könnte, dass da schnellere Entwicklung möglich ist, weil ich glaube, Motor hat längere Entwicklungszeit als ein paar Aero-Upgrades.
Sicherlich. Kann natürlich auch positiv sein, dass man so einen starken Motor hat.
Genau. Was ich aber eher glaube, weil wir alle Augen im Kopf haben und wir sehen, dass der Straightline-Speed schon der klare Vorteil der Mercedes-Motoren war eigentlich. Was ich halt eher glaube, dass Mercedes da irgendwas designt hat, oder Red Bull einfach in der Hinsicht was Schlechtes designt hat, im Hinblick auf die Testumgebung der FIA, weil das sind ja auch nur, ja, wieder Bedingungen. Es gab ja am Anfang der Saison auch so dieses, unter welchen Temperaturen getestet wurde, und da wurde irgendwie ein Raumtemperatur, aber das ist ja dann gar nicht die Temperatur, wo er auf der Strecke fährt und so. Und dass irgendwie wie der Motor designt ist, weil auf der Strecke, und da können wir uns, glaube ich, relativ sicher sein, ist der Mercedes-Motor einfach der beste. Und ja, in der Testumgebung ist er es nicht. So, und das ist dann, ja, das ist natürlich jetzt maximal schlecht für Red Bull. Für Mercedes ist das natürlich der Hammer. Also die haben sowieso schon Vorsprung, können den jetzt zumindest auf Red Bull weiter ausbauen. Das Einzige, was für Mercedes jetzt natürlich nicht perfekt ist, sie haben ja durch diese Abstufung trotzdem nur ein Motoren-Upgrade zur Verfügung, wohingegen die anderen Hersteller zwei haben. Das heißt, im Vergleich zu Ferrari, Audi und Honda haben sie ja trotzdem noch einen Nachteil, so, was natürlich jetzt gut gerade für Ferrari ist, weil die ja vorne mitfahren. Ich glaube, Audi und Honda, da wird sich Mercedes wenig Sorgen drum machen, ehrlicherweise. Aber ja, also ich glaube, jeder hätte damit gerechnet, dass Mercedes ganz vorne ist und kein Upgrade kriegt. Red Bull mindestens eins, vielleicht sogar eher zwei. Ferrari das eine Upgrade kriegt. Ja, und Audi und Honda, da hätte ich schon mit gerechnet, dass die eher hinten dran sind. Aber ja, also für Red Bull, der Super-GAU, was das an der Motorenseite heißt, gilt übrigens dann auch für nächstes Jahr auch. Mhm. Also das ist dann auch sogar in der mittelfristigen Zukunft nicht so geil, sage ich mal. Weil da wird Mercedes dann auch wieder ein zusätzliches Upgrade bekommen, die anderen Teams auch wieder zwei und Red Bull keins. Ja, harte Zeiten für das Red Bull Team.
Ja. In dem Sinne. Ich glaube, man kann sagen, dass Ford hervorragende Arbeit geleistet hat. Der Rest nicht.
Ja, wobei Ford ja auch nur den Namen draufklatscht. Ne? Man muss ja dann auch nochmal, wie sagt man, Credit where credit is due, also Red Bull Powertrains, die ehemaligen Honda-Leute größtenteils, soweit ich weiß.
Jetzt unter dem Decknamen mit Ford. Das
ist schon. Ja, genau, Red Bull Powertrains Ford. Na, aber genau, also eigentlich sind das noch die größtenteils, meine ich, die alten Honda Motorenbauer quasi, weil das, was jetzt Honda ist, also Honda wollte ja aus der Formel 1 aussteigen und dann hat Red Bull Powertrains einfach viele von den Mitarbeitern übernommen und das sind jetzt die, die bei Red Bull zu Hause sind. Dann kam Ford nachträglich, hat da zu Marketingzwecken eine Kooperation. Da wird bestimmt auch Know-how fließen und der ein oder andere Ford-Mitarbeiter wird da bestimmt auch sehr involviert sein, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich Red Bull Powertrains und Ford, also Ford steht da immer noch nur hinten dran. Aber ja, also der Motor scheint wohl dann nicht das Problem des Red Bulls zu sein. Ja, ich bin mal gespannt, was das für den Rest der Saison heißen wird. Ob Mercedes den Vorsprung vergrößern kann, ob Ferrari durch das eine Upgrade mehr zu Mercedes aufschließen kann. McLaren sitzt ja im gleichen Boot, die haben auch den Mercedes-Motor. Das heißt, so wie es Mercedes geht, wird es dann automatisch auch McLaren ergehen. Dasselbe gilt für Alpine, ja, ab dieser Saison auch. Ist dann für Alpine vielleicht im Hinblick auf den Kampf um Platz 5 gegen die Racing Bulls. Ja, weil die Racing Bulls ja dann kein Upgrade bekommen, aber Alpine schon.
So gesehen auch ein kleiner Vorteil, ja.
Genau, also wird sich dann auch hinten im Feld so ein bisschen was tun und Audi natürlich mit dem Vorteil, dann von zwei Upgrades zu profitieren, genauso wie die Ferrari-Kunden, unter anderem Haas. Ja, Cadillac. Also interessant auf jeden Fall. Ja, Cadillac, wobei es bei denen ja auch
mehrere Baustellen dann gibt.
Genau, also und die wollen ja dann auch ihren eigenen Motor bauen, ich glaube ab 2027, 29, 28 irgendwie.
Ja,
bin mir jetzt nicht mehr sicher, 28, aber die haben da so. Ja, die haben 27, das wäre ja schon nächste Saison, ja, das war es nicht. Ja, die haben auf jeden Fall aber einen klaren Plan. Und ich glaube bei Honda, da wird jeder mit gerechnet haben, dass die maximale Anzahl an Motoren-Upgrades zur Verfügung kriegen. Muss man leider so sagen, aber ja, die brauchen die aber auch.
Ja, würde ich sagen, sehr, sehr interessant das Ganze. Wir freuen uns natürlich gerade, was die Kräfteverhältnisse angeht, wie sich das Ganze auswirkt. Und ja, mit diesen wirklich sehr interessanten News verabschieden wir uns, hören uns in, ich würde fast sagen, wenigen Tagen wieder, denn Spanien steht vor der Tür, Barcelona. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Manu
und euer Marc.